eine Lösung gibt. Geht mir jeden Tag auch in der Arbeit als Konstrukteur. Man steht manchmal vor einem Problem, dann am Ende freut man sich, wenn man eine Lösung findet und dann merkt man, die war gar nicht so schwer und das passt ja auch hervorragend. Ich möchte heute, dass wir zusammen einen Text aus der Offenbarung betrachten. Es ist kein leichter Abschnitt, aber es ist ein schöner Abschnitt. Und ich glaube auch für solche, die ja, eine Bibelexegese lieben, ist es ein sehr willkommener Abschnitt. Und zwar geht es um das letzte Sendschreiben in der Offenbarung. Und zwar geht es um das Sendschreiben an die Gemeinde an Laodicea oder zu Laodicea. Und wenn man sich mit diesen Sendschreiben beschäftigt, dann stellt man fest, dass praktisch in allen Sendschreiben zwischen der Geschichte der Stadt und der geistlichen Situation der jeweiligen Gemeinde immer ein Zusammenhang zu erkennen ist, auf den Jesus hinweist. Laodicea war die Hauptstadt Phrygiens, eine Stadt in Kleinasien der heutigen Türkei. Hier sehen wir noch ein Bild, ich war überrascht, was für schöne Bilder es im Internet gab. Und Joe, auch das nächste bitte noch. Genau, das ist ein bisschen andere Perspektive. Und jetzt noch das nächste Bild. Hier sieht man auch erste christliche Hinweise auf diesen Steinen, dieses Fischsymbol. Und dann auf der nächsten Folie sieht man dann auch die Lage von Laodicea. Laodicea lag, wie ich schon gesagt hatte, in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und wenn man jetzt nachliest, dann wurde diese Gemeinde von Antiochus II. Gegründet. Und der Name, der stand, der kam von seiner Ehefrau, die Laodike hieß. Und in dieser Gegend, wo sich diese Stadt befand, da trafen sich drei wichtige Verbindungsstraßen. Und aus diesem Grund, so wie auch bei den anderen Gemeinden, gab es hier rege Bewegung. Da gab es ein Kommerzzentrum, Verwaltungszentrum, es entstanden eine Art Banken für die damalige Zeit. Die Textilindustrie, die blühte. Ich habe nachgelesen, hier gab es sehr berühmte Kleider aus schwarzer Schafswolle, die waren über die Grenzen hinaus berühmt. Auch habe ich nachgelesen, dass man in Laodicea ein sehr reines Gold gewinnen konnte. Die Goldschmiede von Laodicea waren auch in der ganzen Umgebung sehr bekannt. Und was auch noch sehr wichtig ist für den heutigen Text, nicht weit entfernt von Laodicea gab es Wasserquellen, heiße Wasserquellen, die auch für die Versorgung der Stadt eine sehr, sehr große Rolle spielten. Und dieses Wasser von diesen heißen Quellen, dieses kühlte auf dem Weg nach Laodicea ab und kam nur noch in Laodicea an. Und darauf spielt unser Herr auch in diesem Selbstschreiben dann an. Diese Stadt, habe ich nachgelesen, war auch sehr, sehr stolz auf ihre medizinische Künste, auf ihre medizinische Schule. Anscheinend gab es dort eine sehr berühmte Augensalbe, die auch über die Grenzen Laodiceas hinaus bekannt war. Und ich fand auch noch etwas sehr Interessantes, was vielleicht auch Sinn macht bei der Auslegung dieses Abschnittes. Es wird berichtet, dass im Jahre 60 in Laodicea ein sehr schweres Erdbeben war oder dass es ein sehr schweres Erdbeben gab. Und der größte Teil dieser Stadt wurde von diesem Erdbeben zerstört. Die Römer wollten Laodicea beim Aufbau helfen, aber die Bürger von Laodicea haben jede Hilfe abgelehnt. Sie waren der Meinung, sie können das aus eigener Kraft stemmen und sie haben es auch aus eigener Kraft gestemmt. Sie haben diese Stadt wieder aus eigener Kraft aufgebaut. Und wahrscheinlich übertrug sich dieser Hochmut ein Stück weit auch auf einige Mitglieder dieser Gemeinde. Wenn man die Sendschreiben betrachtet, dann stellt man fest, dass die Gemeinde in Laodicea die einzige Gemeinde ist, die kein einziges Lob von Gott erhält. Es ist schon sehr interessant, sehr merkwürdig. Und wisst ihr, was das einzige Erfreuliche in diesem Abschnitt, den wir nachher lesen, ist? Dass Jesus diese Gemeinde noch nicht aufgegeben hat, dass er noch vor der Tür steht. Es ist auch sehr bemerkenswert und man sieht dann auch einige Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Die Gemeinde in Laodicea stand hervorragend da. Wir lesen von keiner Bedrohung, sie wurden nicht verfolgt und trotzdem ist sie geistlich wirklich das Schlusslicht dieser sieben Gemeinden, von denen uns im Neuen Testament in der Offenbarung berichtet wird. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam diesen Abschnitt lesen aus Offenbarung 3, Kapitel 14 bis 22. Und vielleicht spricht dieser Text uns stärker an, wenn wir vielleicht anstelle von Laodicea Gemeinde Füllingen einsetzen. Stellt euch jetzt mal vor, Gott sei Dank ist es nicht so, ich komme noch später darauf zu sprechen, aber stellt euch mal vor, ihr würdet in der Gemeinde sitzen und jemand würde kommen und sagen, Jesus schickt diesen Brief oder diese Worte an euch und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der Gemeinde in Füllingen, stellt euch das mal vor jetzt, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr habt wahrscheinlich auch diesen Vers 18 mitverfolgt, wo es um Gold geht, um Kleider, um Augensalbe. Es ist interessant, jedes Mal, ich glaube bei allen Sendschreiben ist das der Fall, dass in diesem Schreiben immer ein Bezug auf die Geschichte der Stadt anzutreffen ist. Was an diesem Abschnitt sehr beeindruckend ist oder was vielleicht auch der Mittelpunkt dieses Abschnitts ist, ist die Lauheit. Und ich war nochmals, wo ich diesen Text überarbeitet habe, nochmal extrem überrascht, welche schreckliche Konsequenzen Lauheit nach sich ziehen kann. Der Herr Jesus sagt hier, wenn sie sich nicht verändern, wenn sie nicht Buße tun, wird er sie aus seinem Munde ausspeien. Ich komme noch später darauf zu sprechen. Und wenn man diesen Abschnitt liest, dann merkt man, dass er eigentlich aus vier zusammenhängenden Teilen besteht, in denen Jesus die Laodicäer zur Buße aufruft, zur Umkehr. Und ich habe die heutige Predigt auch folgendermaßen gegliedert. Als erstes die Legitimation, wir sehen noch, was das ist, die Anklage, die Umkehr und die Belohnung. Das ist auch interessant, ich habe ein bisschen mitgeholfen, wenn man die ersten Buchstaben zusammen, also der von oben nach unten liest, dann entsteht das Wort Lau und noch ein B, Laub. Ich wollte das B nicht weglassen, es wäre schöner gewesen ohne das B, aber die Belohnung ist auch Teil dieses Abschnittes und daher auch sehr wichtig. Vielleicht ist es auch eine Hilfe, dass man sich diese Gliederung merkt, wenn man Herbst, an Herbst denkt, dann ist Laub draußen oder Lau und dann, achso, da kommt noch ein B hinten. Legitimation, Anklage, Umkehr und Belohnung. Und jetzt zu diesem ersten Punkt, die Legitimation oder auch die Ermächtigung und oder die Vollmacht. Das schreibt Jesus in Vers 14 und dem Gemeinde der Engel, Entschuldigung, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In diesem Vers stellt sich Jesus den Empfängern des Briefes durch drei seiner Eigenschaften vor. Wenn wir Amen sagen, dann meinen wir damit, das ist gewisslich wahr. Und Amen ist auch immer die Bekräftigung einer wichtigen Tatsache. Nach dem Amen folgt meistens nichts mehr. Also Jesus sagt dieser Gemeinde, das, was ich euch jetzt zu sagen habe, das ist wahr, das tritt ein. Das ist sowas wie eine letzte Mahnung. Dann stellt er sich vor als der treue und wahrhaftige Zeuge. Ein treuer und wahrhaftiger Zeuge sagt die Wahrheit. Das, was er dieser Gemeinde sagt, das bekräftigt er. Das wird auch geschehen, das ist die Wahrheit. Und sie dürfen sich auch ohne Wenn und Aber darauf verlassen, dass das, was er ihnen sagt, auch stattfinden wird. Und drittens stellt er sich vor als der Anfang der Schöpfung Gottes. Und wir wissen, dass unser Herr nicht nur der Anfang der ersten Schöpfung Gottes ist, sondern auch der Anfang der Neuschöpfung. In Offenbarung 21,5 lesen wir, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich denke, mit dieser Vorstellung, mit dieser Selbstvorstellung oder mit dieser Legitimation will Jesus diese Gemeinde sagen, aber nicht nur diese Gemeinde damals, sondern auch uns heute, dass nur er die Vollmacht besitzt, neues, erfülltes Leben zu geben. Und auch wer dieser Aufforderung nicht gehorcht, die Konsequenzen tragen muss. Ist schon ein extrem harter Abschnitt der Heiligen Schrift. Hinter dem Wort ausspeien, glaube ich, verbirgt sich auch ein Stück weit auch etwas Endgültiges und auch etwas sehr Ernstes. Wenn ich jetzt einen Gegenstand wegwerfe und dann merke ich, ah, den brauche ich ja doch noch, dann bücke ich mich und hebe ihn wieder auf. Aber wenn ich etwas ausspucke, dann ist das meistens endgültig. Ich glaube, keiner von uns hat seine Spucke wieder gegessen. Entschuldigung für den Vergleich, aber ich will damit bloß zeigen, was für ein starker Ausdruck dieses Ausspeien ist. Es ist nicht etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Zweitens kommt die Anklage. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Ich lese die Verse nochmal, dass sie uns frisch in Erinnerung bleiben. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, das ist einer der Schlüsselverse, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Wie in vielen oder wie in manchen anderen Zen-Schreiben lesen wir diese Verse, ich kenne deine Werke. Und ich finde es immer so was Schönes, wenn wir das in der Bibel lesen, ich kenne deine Werke. Das hat sicherlich für manchen von uns auch etwas Positives, aber es kann auch etwas Ermahnendes sein. Jesus kennt alle unsere Werke. Er kennt die guten Werke, er kennt die bösen Werke. Er kennt aber auch all die Werke, die wir im Verborgenen getan haben, all die guten Werke, die wir im Verborgenen getan haben, aber auch die schlechten Werke, die wir im Verborgenen getan haben. Und darum brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, wenn wir einmal kein Lob bekommen. Jesus kennt unsere guten, verborgenen Werke. Und was noch wichtig und bemerkenswert ist, er kennt auch den Beweggrund unserer Werke. Und das ist immer beruhigend. Wenn man das jetzt so liest, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, dann stellt man sich schon die Frage, wie würde Jesus unsere Werke Gemeinde Fullingen oder meine Werke Michael Schmidt beurteilen? Wie würde sein Urteil aussehen? Die Menschen, die Gott ablehnen, die werden hier mit kalt gekennzeichnet. Das sind, könnte man sagen, die sogenannten Atheisten. Die geben das zu, wenn man mit ihnen redet. Ich glaube nicht an Gott, ich will damit nichts zu tun haben. Und da weiß man ganz klar, das ist ein Atheist. Diese Menschen bezeichnet Jesus als kalt. Und dann gibt es eine andere Gruppe, der Heißen oder der Warmen. Und da muss man sagen, wohl uns, wenn wir zu dieser Gruppe gehören, die warm, die heiß für Jesus sind. Ich glaube, das sind die Christen, die für Gottes Sache brennen und für die die Verherrlichung, seine Verherrlichung an erster Stelle steht. Und man stellt sie auch hier, oder ich habe mir die Frage gestellt, gestern, wo ich diese Predigt nochmal überarbeitet habe, wie wird man heiß für Gott, um bei diesem Vergleich zu bleiben? Wie wird ein Mensch heiß für Gott? Und ich denke, ihr wisst es ja alle, ich sage es der Vollständigkeit halber noch, ein Mensch wird heiß für Gott oder warm für Gott nur durch die Begegnung mit Jesus. Ohne Jesus kann kein Mensch heiß für Gott werden. Und bevor jemand heiß für Gott, für Jesus wird, durchläuft er mehrere Etappen. Und was hier sehr wichtig ist, Menschen, das haben wir auch vom Harry Litz gehört vorher, die brauchen auch die Hilfe derer, die Jesus schon kennen. Die brauchen Hilfe wahrer, echter Zeugen Jesu, damit sie auch heiß für Gott werden. Oder zunächst brauchen sie auch diese Hilfe, damit sie erkennen, und das ist eigentlich auch der erste Schritt, wie ein Mensch warm zu Gott kommt. Jeder Mensch muss erkennen, dass Gott heilig ist. Ich glaube, diese Etappe kann kein Mensch, kein Christ wirklich überspringen, sonst sind es nur Namenschristen. Jeder Mensch, der sich Christ nennt, der muss zu dieser Schlussfolgerung kommen. Gott ist heilig. Und dann als nächstes kommt die Schlussfolgerung, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich möchte jetzt nicht lange darauf eingehen, man kann da sehr lange drüber reden. Aber das ist der zweite Schritt eines jeden Menschen, der zu Gott kommt. Ich kann, so wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Und ich brauche Hilfe. Und dann als nächstes kommt die Erkenntnis, dass die Hilfe, die ich brauche, um vor Gott zu bestehen, Jesus ist. Und dazu brauchen diese Menschen uns, die wir schon an Jesus glauben, dass wir ihnen das Wort erörtern. Im Hebräerbrief lesen wir, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Jesus braucht uns, die wir an ihn glauben, um anderen Menschen von ihm weiter zu erzählen und ihn vor diesen Menschen zu verherrlichen. Und wenn dieser Mensch dann zu der Erkenntnis kommt, dass er Jesus braucht, dann erfährt er auch, dass Jesus für ihn, für seine Sünden gestorben ist. Und wenn jemand dann dieses Angebot Jesus für sich persönlich annimmt, danke Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dann sagt uns die Bibel, dass dieser Mensch ewiges Leben bekommt. Und dann geht dieser neugeborene Christ in eine Wachstumsphase über. Und während er sich dann auf diesem Weg des Christseins befindet, wird er immer wärmer für Jesus. Und je mehr er sich mit Jesus beschäftigt, je besser er Jesus kennenlernt, umso mehr Gemeinschaft er mit, und das ist wieder unsere Aufgabe dann, die wir Jesus schon kennen, desto mehr Gemeinschaft er mit bereits brennenden Christen hat, umso schneller wird er auch warm für Jesus. Und da merken wir wieder, Jesus braucht überzeugte Christen, die für das stehen, was sie glauben. Jeder von uns, der hat schon gemerkt oder weiß es, solange man in der Nähe Jesus bleibt, bleibt man auch warm oder heiß für ihn. Und um an diesem Beispiel jetzt auch von Laodicea zu bleiben, umso weiter dieses Wasser sich von diesen Quellen entfernt, desto lauer wird es. Und nach einigen Kilometern ist es nur noch lauwarm und dann später ist es vielleicht wieder total abgekühlt. Und darum ist es immer wichtig, dass wir jeden Tag, so gut es geht, so nahe wie möglich an Jesus bleiben, immer wieder die Nähe Jesus suchen. Viele von euch haben einen Kachelofen oder einen Holzofen und da merkt man, wie schön kuschelig warm es ist, wenn man nah an diesem Ofen ist. Und so ähnlich, glaube ich, ist es auch mit diesem Brennen für Jesus. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir in Sichtweite bleiben, dann werden wir auch aufgewärmt und warm für ihn. Vielleicht noch ein bisschen zu diesem Ofenvergleich. Es besteht auch die Möglichkeit, aber dass jemand sehr, sehr nahe an diesem Ofen ist, vielleicht nur einen Meter weit und trotzdem erfriert. Da fragt man sich, wie kann sowas sein? Ich denke manchmal, wenn der Ofen drinnen ist und der Mensch draußen ist, dann sieht er den Ofen, er sieht die wollige Wärme, aber er friert trotzdem. Und darum ist es auch wichtig, dass zwischen Gott und den betroffenen Menschen keine Wand ist. Auch wenn es manchmal eine Glaswand ist, sie ist zwar durchsichtig, aber trotzdem erfährt man diese Wärme nicht. Und was diese Wände, die uns von Gott trennen, sein können, das muss jeder für sich entscheiden. Es ist in allermeisten Fällen Sünde, Stolz, Hochmut oder viele andere Sachen, wo wir eine Wand ziehen und dadurch diese Wärme, diese Beziehung zu Jesus verlieren. Wenn man diesen Text liest, dann merkt man da, dass Jesus da einen dreistufigen Vergleich oder eine dreistufige Wertskala aufstellt. Und das Schlimmste in seinen Augen ist die Lauheit. Das ist mir sehr wichtig geworden. Ich komme ganz zum Schluss noch etwas, sag noch kurz etwas darüber. Ich war früher anderer Meinung, aber Jesus sagt, es ist besser kalt zu sein oder heiß zu sein, als lau zu sein. Und das war eigentlich etwas ganz Besonderes, was mir bei dieser Predigt wichtig geworden ist, wie schlimm eigentlich Lauheit, laue Christen in den Augen Jesus sind. Und wir werden auch noch kurz sehen, warum. Und da stellt sich ja jetzt die Frage, und das ist keine einfache Frage, was meint Jesus mit Lauheit? Die Antwort auf diese Frage, die hat sicherlich weitreichende Folgen. Ich merke es bei mir oft, ich nehme das jetzt auch als Beispiel, dass ich im Laufe der Jahre, seit ich jetzt gläubig bin, das Gefühl habe, dass ich am Anfang meinen Herrn stärker geliebt habe, dass meine Gebete wärmer waren, dass meine Liebe und mein Eifer für die verlorenen Menschen größer war und dass es inzwischen nachgelassen hat. Ich merke auch, dass mir Bibellesen und Andachten vielleicht nicht mehr so wichtig sind wie in der ersten Zeit. Und vielleicht geht es manchen von euch auch so, da fragt man sich, redet Jesus von dieser Lauheit hier? Wenn Jesus wirklich diesen Seelenzustand hier meinen würde, dann wären wir ziemlich schlecht dran, würde ich jetzt für mich zumindest sagen. Und darum sage ich, ihm sei Lob und Dank, nein, er meint nicht diesen Seelenzustand. Aber um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass dieser Seelenzustand, den ich gerade beschrieben habe, wenn wir merken, wir lassen nach, unsere Geschwister sind uns nicht mehr so wichtig, sie sind uns gleichgültig, dann könnte es der Anfang von der Lauheit sein, die Jesus hier meint und die er total verabscheut. Dieser Seelenzustand, also dieses Gefühl, wir sind nicht mehr wie am Anfang so brennend für Jesus. Die erste Liebe, von der wir auch in anderen Sendschreiben hören, die ein Stück weit verloren gegangen ist, wenn wir merken, die ist nicht mehr da, dann kann dies unter Umständen der Anfang von dieser Lauheit sein, die Jesus hier meint. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir immer wieder zurück zu Jesus kommen, seine Nähe suchen. Und wenn wir merken, dass es uns so ergeht, dann ist es wichtig, dass wir ihn bitten, er soll uns durch seinen Geist zeigen, woran es liegt. Es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern suchen, dass wir sein Wort lesen, seinem Wort glauben. Und ich denke auch, wenn wir das, was in Apostelgeschichte 2,42 steht, nicht beherzigen, dann sind wir auch in Gefahr, auf dieser Stufe der Lauheit nach unten zu gehen. Steht in der Apostelgeschichte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben sollen. Es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft nicht vernachlässigen. Es ist wichtig, dass wir jeden Sonntag, soweit es geht, oder jede Möglichkeit wahrnehmen, uns mit Gott zu beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir beten. Es ist wichtig, dass wir Abendmahl mit anderen Geschwistern feiern. Ich glaube, da sind wir alle gefragt und alle müssen uns auch selber prüfen, wo stehe ich? Und jetzt zu dieser Lauheit, die Jesus hier meint, wie äußert sich nun wirklich diese gefährliche Lauheit der Laodicea? Und ich denke, hier kriegen wir die Antwort in Vers 17, da steht es, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende, bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich glaube, hier finden wir die drei Zeichen oder drei Zeichen der Lauen, die wirklich diese Stufe erreicht haben, wo Jesus sagt, wenn ihr euch nicht ändert, dann werde ich euch ausspeien. Er sagt ihnen mit anderen Worten, ihr rühmt euch eures Reichtums, dessen, was ihr erreicht habt, eurer Errungenschaften, vielleicht eurer tollen Häuser oder sonst was, aber in Wirklichkeit seid ihr arm, sagt er ihnen. Ihr rühmt euch eurer medizinischen Künste, euren Augensalben, in Wirklichkeit seid ihr blind für das Geistliche. Er sagt ihnen mit anderen Worten, ihr rühmt euch eurer schicken Klamotten und edlen Stoffe, in Wahrheit steht ihr bloß und nackt da. Ihr achtet auf die falsche Schönheit, auf die äußere und nicht auf die innere Schönheit. Und ich denke, dass Selbstzufriedenheit der Gipfel der Lauheit ist und damit auch ein wesentliches Erkennungsmerkmal. Ich denke, solange wir dagegen ankämpfen, solange wir Jesus immer wieder um Hilfe bitten, immer um Vergebung bitten, immer neu Gemeinschaft suchen, solange sind wir noch nicht selbst zufrieden und solange sind wir auch noch nicht in Gefahr. Und ich denke, dass Jesus uns auch, jeden Einzelnen von uns, die wir ihm angehören, auch bis zum Schluss bewahren wird. Gefährlich wird es erst dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können auch ohne Jesus leben. Wir können zwar von ihm in der Gemeinde reden, aber wir brauchen ihn im Alltagsleben nicht mehr wirklich. Es gibt ja Versicherungen, alles Mögliche. Wir können auch ohne ihn leben. Menschen, die diese Lauheit erreichen, von der Jesus hier redet, sind Menschen, die in Selbsttäuschung leben. Das sind die, die meinen, sind ja nur kleine Sünder. Da drückt Gott ein Auge zu. Sie haben immer eine weiße Weste. Sie sind nie schuldig. Es sind Menschen, die vielleicht viele Kompromisse gemacht haben, ihre Botschaft, die sie verkündigen oder die sie vertreten, ist nicht mehr anstößig und sie wird von allen akzeptiert. Und wahrscheinlich gab es darum in Laodicea auch keine Verfolgung mehr, weil sich diese Christen in Laodicea nicht mehr voll und ganz auf das Wort Gottes gestützt haben, ans Wort Gottes gehalten haben. Ich denke, wenn wir das leben, was Jesus uns gelehrt hat, dann ecken wir an, dann werden wir nicht wirklich akzeptiert, dann werden wir ein Stück weit auch verfolgt. Menschen, die lau sind, die reden vielleicht viel von Jesus, aber viel zu selten mit Jesus. Und wir sollen, wenn wir diese Verse jetzt auch lesen, auch nicht vielleicht an irgendwelche Landeskirchen oder an sonstige staatliche Institutionen denken, die eine christliche Überschrift haben, sondern es ist wichtig, dass wir immer wieder auch uns, auch unsere Gemeinde im Auge behalten. Und darum ruft Jesus auf, dann drittens zur Umkehr. Darum rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist auch so ein gewaltiger Vers, den wir uns merken sollten, über den ich jetzt nicht mehr eingehen möchte. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Es ist erstaunlich, dass Jesus, und das ist nicht erstaunlich, es ist ganz normal eigentlich, dass Jesus auch selbstzufriedenen Menschen helfen möchte. Auch Jesus möchte zu diesen Menschen sprechen, die meinen, sie können ohne ihn leben, sie können ohne ihn auskommen. Es ist auch interessant, wenn man hier so liest, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde dieser Gemeinde nichts mehr zu sagen hat, sondern ihnen nur noch einen Rat geben kann. Darum sagt er, rate ich euch. Es ist schon interessant, wenn man auch diesen Aspekt bedenkt. Jesus hat ja die Macht und die Gewalt zu befehlen. Diese Gemeinde lässt sich nichts mehr sagen. Er kann ihnen nur noch raten, Leute, tut Buße. Er sagt ihnen, all das, was sie brauchen, finden sie nur in ihm und nirgendwo anders. Er sagt ihnen mit anderen Worten, dass die Erfüllung ihres Lebens nicht in ihrem Reichtum, in ihren Kleidern und in all dem, was sie haben oder erreicht haben, besteht, sondern in ihm ist. Und darum sollen sie sich um die Dinge kümmern, die ewigen Bestand und ewigen Wert haben. Er sagt ihnen, wenn er ihnen sagt, dass sie im Feuer geläutertes Gold kaufen sollen, dass sie eigentlich nach der Gerechtigkeit und Reinheit streben sollen, die vor Gott gilt, damit sie nicht zuletzt nackt dastehen. Nackt heißt im biblischen Sinne als Ungerechte und Unreine. Mit Augensalbe, die sich von Jesus besorgen sollen, meint Jesus wahrscheinlich, ist persönliche Meinung, den Heiligen Geist. Sie sollen bitten, er soll ihnen diesen Geist schenken. Sie sollen auf diesen Geist hören, dass dieser Geist ihnen die Augen öffnet. Die Augen für das Geistliche, nicht für das Irdische. Wie schon erwähnt, es ist noch ein bisschen Hoffnung bei dieser Gemeinde, dass Jesus noch vor der Tür steht und diese Gemeinde noch nicht ausgespien hat. Und dieses Bild hier so, Jesus vor der Tür der Gemeinde, das ist auch schon sehr, sehr bewegend. Und da muss man sich auch wirklich persönlich fragen, wie ist das möglich, dass man Gottesdienst feiert und Jesus vor der Tür ist? Er ist gar nicht mehr anwesend. Und das Krasse an diesem Abschnitt ist, dass diese Gemeinde es schon gar nicht mehr merkt, dass Jesus gar nicht anwesend ist. Aber wie schon erwähnt, Jesus liebt auch diese Gemeinde, liebt auch diese Christen, und darum schreibt er auch, überführt und straft er sie, weil er sie liebt. Und Strafe ist in diesem Sinne auch ein Zeichen seiner unendlichen Liebe. Und nun zum letzten Punkt, die Belohnung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist immer wieder wunderbar zu sehen, dass Jesus zur Buße aufruft und auch bereit ist, den Bußfertigen zu belohnen. Es gibt eine reiche Belohnung. Jesus sagt hier, wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen. Vielleicht auch noch zu diesem Beispiel, wo Jesus schon vor der Tür steht und nicht gleich weggegangen ist. Ich glaube, da dürfen wir auch von Jesus lernen. Es kann gut sein, dass wir in unserem Leben auch manchmal vor eine Tür gestellt werden. Und darum ist es wichtig, nicht vielleicht wegzugehen, sondern auszuharren, zu beten und von Jesus etwas zu lernen, diese Geduld zu haben. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Und noch zum Schluss einige Gedanken. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Wir haben heute gesehen, dass das Verharren in Lauheit dramatische Folgen haben kann. Ich habe auch versucht zu erklären, um welche Art von Lauheit es geht. Aber das ist wichtig, wenn wir merken, dass sich was in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, was zum Negativen verändert hat, ist es wichtig, dass wir dagegen ankämpfen, dass wir uns nicht damit zufrieden geben. Wenn man von lau spricht, dann weiß man, dass man nicht von heute auf morgen lau wird. Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass heute jemand für Christus gebrannt hat und ab morgen war er dann total ausgekühlt, hat nichts mehr für ihn getan. Lauheit ist immer ein Prozess, der in kleinen Stufen stattfindet. Und ich denke auch immer wieder, jeden Kompromiss, den wir mit dieser Welt machen, der macht uns ein Stück weit lauer für Jesus. Ich muss es mir in erster Reihe sagen, alles, was wir in unserem Leben tun, was uns Gott nicht näher bringt, das trennt uns früher oder später von ihm. Darum ist es auch immer wieder gut, ich sage es mir wirklich in erster Reihe, bei dem, was wir tun, dass wir uns immer wieder fragen, bringt es mich Gott näher? Und wenn es mich Gott nicht näher bringt, dann kann ich ganz sicher sein, dass es mich von ihm entfernt. Wie genau dieser Brief ausfallen würde, wenn er an unsere Gemeinde geschrieben wäre, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in unserer Gemeinde Menschen gibt, die sie als Christen bezeichnen und trotzdem ohne Jesus leben und das vielleicht gar nicht merken, dass sie ohne Jesus leben. Ich weiß es nicht, wer von euch lau ist, weder warm noch kalt ist. Ich kann es nur von mir wissen. Oder ich kann nur Jesus fragen, er soll es mir zeigen, wie es in meinem Leben aussieht. Und ihr müsst euch von Jesus durch seinen Geist euch sagen lassen, wo ihr wirklich steht. Aber was gewiss ist, dieses Endschreiben haben wir heute darum lesen können, weil Jesus wollte, dass wir uns selber prüfen und hinterfragen, wie es um uns steht, um unsere Gemeinde steht. Und es ist wichtig, dass sich jeder für sich fragt, wo er steht. Es hat jemand mal diesen schönen Satz gesagt, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Und jeder von uns ist Gemeinde. Und darum ist wichtig, dass jeder sich selber fragt, wo stehe ich? Wie sieht meine Temperatur aus? Oder die Temperatur meines Christenstandes wirklich aus. Vor dieser Predigt war ich der Meinung, dass ein lauer Christ besser als ein ablehnender Atheist ist. Aber ich wurde etwas Besseren belehrt, während ich mich für diese Predigt vorbereitet hatte. Ich fand ein Zitat von Ellen White, die schafft es mit wenigen Worten sehr zutreffend, diesen Gedanken zusammenzufassen. Halbherzige Christen, schreibt sie, sind schlimmer als Ungläubige. weil ihre Äußerungen und die unverbindliche Einstellung viele irreführen. Der Ungläubige zeigt Flagge, laue Christen aber täuschen beide Seiten. Sie sind weder gute Weltmenschen noch gute Christen. Satan bedient sich ihrer, um ein Werk zu tun, das ihm mit anderen nicht gelingt. Und ich denke auch, wenn wir von uns sagen, wir sind Christen, dann sollten wir auch Wegweiser auf Christus sein. Ich denke immer wieder auch die vielen Menschen aus anderen Glaubens, die zu uns ins Land kommen. Was denken die eigentlich, wer die Christen sind? Was sind die Christen, wenn sie ihren Fernseher einschalten oder sonst was machen? Ich glaube, das ist schon dramatisch für sie. Die Christen stehen ihnen praktisch im Weg, um zu Christus zu finden. Es hat auch, denke ich, Mahatma Gandhi mal gesagt, und ich weiß nicht, war es ein Mann? Entschuldigung, meine Lücke. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, er würde auch Christ werden, wenn es die Christen nicht geben würde. Und ich denke, in gewissem Sinn können laue Christen den Menschen im Weg stehen, die zu Jesus finden möchten. Und zum Schluss noch ein Zitat von Johann Baptist Metz, das mich sehr angesprochen hat. Kehren wir Christen in diesem Lande um oder glauben wir lediglich an die Umkehr und bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Umkehr die Alten? Folgen wir nach oder glauben wir nur an die Nachfolge und gehen dann unter dem Deckmantel der geglaubten Nachfolge die Alten immer gleichen Wege? Liebe Geschwister, ich wünsche euch noch einen schönen besinnlichen Sonntag und eine gute Woche. Und es wäre sehr wertvoll, wenn wir uns im Gebet vor Gott diese Frage stellen. Wo stehe ich? Was für eine Aufgabe habe ich in der Gemeinde? Die Gefahr besteht heutzutage oft, dass wir das Gefühl haben, wenn wir uns einsetzen für die Belange der Gemeinde, wenn wir Dienste in der Gemeinde übernehmen, dass wir in unserem Leben was verpassen. Aber ich glaube, es ist ein Trugschluss. Ich glaube, umso mehr wir uns für die Sache Gottes einsetzen, desto mehr wir uns von ihm gebrauchen lassen, umso mehr werden wir wärmer für ihn. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir zu kurz kommen, wenn wir ihm dienen, wenn wir für ihn da sind, dann sollten wir uns ernsthaft prüfen, welches wirklich der Grund ist. Ich wünsche uns noch einen gesegneten Sonntag.